16. August 2012. In der südafrikanischen Bergbauregion Marikana werden 34 Minenarbeiter während eines Streiks erschossen. Einen Tag zuvor traf der Historiker Jakob Krameritsch in Kapstadt ein, um ein Forschungssemester anzutreten.
Ich war in Kapstadt, weil ich dort quasi in mein Forschungssemester angetreten bin und bin eben am 14. August gelandet, habe dann mir, also was man jetzt in der ersten Zeit macht, man sucht sich eine Wohnung, also ich habe mir einen Mietwagen ausgepackt und bin sehr viel in Kapstadt und Umgebung herumgefahren und habe insofern vom Autoradio davon erfahren und da auch mitbekommen, wie so die verantwortlichen Instanzen dieses Massaker beschreiben, also eine Tragödie, die es jetzt gilt zu betrauern. Und was, also es hat fast so geklungen, als wäre es eine Naturkatastrophe. Also etwas, das nicht zu verhindern war, wo niemand wirklich Schuld hat, was nur gilt, quasi dem jetzt mit Trauer zu begegnen, anstatt Ursachenanalyse zu betreiben.
Dieses Schlüsselerlebnis ließ Jakob Krameritsch nicht unberührt. Er beschloss, aktiv zu werden und gründete gemeinsam mit der Filmemacherin Maren Grimm eine Plattform, der sich mehrere NGOs anschlossen, darunter Brot für die Welt, die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die kritischen Aktionäre. Diese verschafften den Opfervertretern aus Südafrika durch den Kauf von BASF-Aktien den Zutritt zur jährlichen Aktionärsversammlung von BASF. Der ehemalige Bischof von Pretoria, Joe Seoka, engagiert sich seit Jahren für die Hinterbliebenen der Opfer des Marikana-Massakers. Er ist mit einigen anderen Vertretern aus Südafrika nach Mannheim gekommen.
Mpangeli Tukuza. Bongani Mze. These are the people who died.
Das sind die Menschen, die sterben mussten, damit sie höhere Renditen mit ihren BASF-Aktien erzielen. Wir wollen, dass Sie das Verantwortungsbewusstsein von BASF bei Ihrem Investment in Südafrika in Frage stellen. Warum werden Arbeiter getötet, wenn sie eine gerechte Bezahlung fordern? Hier geht es nicht um Rache. Es geht um Gerechtigkeit für diejenigen, die massakriert wurden, weil sie für einen höheren Lohn demonstrierten.
Seeking a living wage.
Mannheim, Mai 2017. Während draußen vor dem Kongresscenter Rosengarten Mitarbeiter der engagierten NGOs und Vertreter aus Südafrika an die Ermordeten von Marikana erinnern, lobt der Vorstandsvorsitzende Kurt Bock in seiner Ansprache die Performance der BASF-Aktien.
Vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, schlagen wir Ihnen vor, die Dividende erneut um 10%. 10 Cent, nicht 10%, tut mir leid. Ja. Man kann ja Wünsche haben, aber wir machen jetzt mal 10 Cent. Also 10 Cent. Ist eine stolze Erhöhung, 10 Cent auf 3 Euro je Aktie zu erhöhen. Das sind immerhin 2,8 Milliarden Euro Dividendensumme, die wir an Sie, unsere Aktionäre, ausschütten. Unsere Aktie hat sich 2016 sehr erfreulich entwickelt. Ein Anstieg von 25% auf gut 88 Euro am Jahresende. Das war die drittbeste Performance im DAX 30. Was wäre, wenn Sie vor 10 Jahren 1.000 Euro in BASF-Aktien investiert hätten? Dann hätten Sie heute 3.500 Euro in Ihrem Depot. Das ist eine jährliche Rendite von 13,5%.
Neben dem anglikanischen Bischof Joe Seoka ist auch der Gewerkschaftsführer Joseph Matunjwa gekommen, der die Interessen der Minenarbeiter rund um Johannesburg vertritt. Gekommen ist aber auch Msokolo Magidivana, ein Minenarbeiter, der bei dem blutigen Massaker vor 5 Jahren schwer verletzt wurde. Er hat wie durch ein Wunder überlebt, während 34 seiner streikenden Kollegen im Kugelhagel der Polizei starben.
Ich war an vorderster Front. Nachdem sie mich angeschossen hatten, brachten sie mich ins Krankenhaus und erklärten mir, dass ich schwer verwundet war. Dann brachten sie mich in ein größeres Spital in Johannesburg. Heute habe ich Probleme mit einem Bein. Ich habe Schwierigkeiten beim Gehen und ich glaube nicht, dass es jemals wieder vollständig verheilt. Ich habe auch Probleme mit meinem Magen, der sich auf die linke Seite verschoben hat. Ich fühle mich oft wackelig.
Vor den versammelten BASF-Aktionären erzählt Msokolo Magidivana seine leidvolle Geschichte. Danach sprechen auch Gewerkschaftsführer Joseph Matunjwa und Bischof Joe Seoka. Sie appellieren an das Verantwortungsbewusstsein von BASF, sich an Kompensationszahlungen an die Hinterbliebenen der Opfer des Massakers von Marikana zu beteiligen.
BASF has been benefiting from South Africa.
BASF hat schon während der Apartheid-Zeit von Südafrika profitiert und auch in jüngster Zeit. Sie haben zwar nicht den Abzug betätigt, um die Arbeiter zu töten, aber sie sind Kunden. Sie beziehen diesen Konfliktrohstoff. Wir denken, aus Gründen der Wirtschaftsethik sollten sie eine humane Geste zeigen.
Die Arbeits- und Lebensbedingungen der Minenarbeiter in Marikana sind in der Tat menschenunwürdig. Die Arbeiter leben zumeist in sogenannten Shackhouses, Wellblechhütten ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser oder sanitären Einrichtungen. Sie schürfen das Edelmetall Platin unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen. Viele Arbeiter leiden unter Staublungen oder Asthma. Als sie im August 2012 tagelang für höhere Löhne demonstrierten, eskalierte der Arbeitskonflikt, bei dem in Folge auch zwei Polizisten getötet wurden. Nach Tagen gegenseitiger Schuldzuweisungen löste die Polizei die Demonstration gewaltsam auf und schoss wahllos in die Menge. Im Anschluss daran veranstaltete sie eine regelrechte Jagd auf flüchtende Arbeiter. Der Vorstandsvorsitzende von BASF, Kurt Bock, will von einer Mitverantwortung oder gar einer Mitschuld am Massaker von Marikana nichts wissen. Während die Medien die Rede des Vorstandsvorsitzenden noch aufnehmen dürfen, müssen sie ihre Geräte bei den Fragen der Aktionäre an ihn und seinen darauf folgenden Antworten ausschalten. Die nun zitierte Antwort Kurt Bocks wurde vom Autor bei der Aktionärsversammlung mitgeschrieben und wird aus diesem Grund von einem Schauspieler gesprochen.
Die BASF akzeptiert nicht, dass sie uns vorwerfen, dass wir schuld seien. Weder haben wir in irgendeiner Form beigetragen, noch haben wir irgendwas unterlassen, was dazu hätte führen können. Und der Regierungsbericht hat eindeutig festgelegt, dass die Hauptschuld bei der Polizei und den streikenden Minenarbeitern lag.
Für die Mitinitiatorin der Kampagne gegen BASF, Maren Grimm, gehört die Argumentation des Vorstandsvorsitzenden Kurt Bock zur Strategie des weltweit größten Chemiekonzerns, jegliche Verantwortung für die Ursachen des blutigen Arbeitskonfliktes von sich zu weisen. Laut Maren Grimm sei es ohnehin nie darum gegangen, BASF die Schuld an der Ermordung der Minenarbeiter zu geben, sondern sie auf ihre Verantwortung im Hinblick der Lieferkette zu erinnern.
In diesem Jahr 2017 in Mannheim war in dem Sinne unverschämt, dass rhetorisch damit anfing, dass er uns unterstellt hat, wir hätten gesagt, BASF ist mit Schuld, und das weist er jetzt in aller Schärfe zurück. Und das war dann sozusagen der rhetorische Auftakt seiner Rede, wo er eben halt vor den versammelten Aktionären uns der Lüge bezichtigt hat. Und das zeigt aber auch möglicherweise, dass wir sie tatsächlich nerven. Von daher kann man sagen, das war vielleicht sogar ein Erfolg. Was ich auch als kleinen Erfolg sehen würde, ist, dass es dieses Jahr das erste Mal so eine kleine, aber sehr dezidierte Leserbriefdebatte gegeben hat, wo sich offensichtlich viele der Leserbriefe nämlich genau darüber aufgeregt hatten, wie unhöflich und wie unverschämt Kurt Bock auf die Reden der südafrikanischen Delegation reagiert hat.
Die Filmemacherin Maren Grimm ist indes weit davon entfernt, kleine Erfolge gegen einen mächtigen Konzern wie BASF überzubewerten oder gar zu romantisieren.
Romantisieren fängt vielleicht da an, wo dann halt die sogenannte liberale Öffentlichkeit wohlwollend reagiert auf diese Kampagne und sagt, das ist aber super, dass ihr euch darum kümmert, dass ihr das macht, finden wir ganz toll, und dann 20 Euro spendet. Denke ich so, einerseits super, toll, man hat jemanden erreicht, aber die meisten Leute gehen dann ja wieder nach Hause und erzählen das zwar vielleicht weiter, und natürlich wächst vielleicht sowas wie ein Bewusstsein langsam an, aber wir sind ja weit davon entfernt, überhaupt irgendeine Idee zu haben, ne? als Gesellschaft hier Gesellschaften hier im Norden, wie dann irgendwie globale Solidarität, wie sich das irgendwie entwickeln könnte.
Zu den am stärksten traumatisierten Opfern gehören neben den Kindern die Witwen der Minenarbeiter. Ntombi Solile Mosebizane, die Witwe eines getöteten Minenarbeiters, lebt in einem Familienhostel auf dem Lonmin-Gelände im Westen von Marikana. Es ist eine der wenigen Unterkünfte, die die englisch-südafrikanische Bergbaugesellschaft für ihre Mitarbeiter zur Verfügung stellt. Ntombi Solile Mosebizane ist 42 Jahre alt, trägt ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Wolljacke. Ihre Augen wirken traurig. Als Ntombi Solile Mosebizane von der Ermordung ihres Mannes erfuhr, waren ihre ersten Gedanken bei ihren Kindern und deren unsicherer Zukunft.
In diesem Moment gab es nicht viel zu denken, außer was ich mit meinen Kindern machen würde, jetzt, wo mein Ehemann nicht mehr da war. Wie sollte ich auf meine Kinder schauen? Und wie kam es, dass sich die Arbeitgeber dazu entschlossen hatten, die Polizei zu rufen und sie dazu zu bringen, sie zu töten, anstatt mit ihnen zu sprechen?
Wiewohl der Schmerz über den Verlust ihres Mannes noch lange andauern wird, hat Frau Mosebizane einen Weg gefunden, ihre Gefühle auszudrücken. Ein Kunstprojekt, entwickelt von der politischen Aktivistin Noma Rasha Bonase und der bildenden Künstlerin Judy Seidman, soll den Witwen von Marikana erleichtern, über ihre Erlebnisse und Gefühle zu sprechen. Die dabei angewandte Methode heißt Body Mapping. Dabei legt sich eine Gruppe der Witwen auf eine am Boden ausgebreitete Leinwand, während andere Frauen mit einem Kohlestift den Umriss ihrer Körper nachzeichnen. Innerhalb jener Umrisse zeichneten und malten die Witwen Erinnerungsbilder geliebter Menschen und Dinge, die sie im Innersten bewegten. Erträumte Häuser, Pflanzen und Tiere. Außerhalb der Körperumrisse fanden sich viele Darstellungen mit schießenden Polizisten und ihren am Boden liegenden Ehemännern. So entstanden gewissermaßen Landkarten von Körpern, deren Visualisierungen den Witwen halfen, ihre Gefühle zu verarbeiten.
Es beschäftigte mich, aber es half mir auch, all meine Gedanken hervorzuholen und auf der Leinwand auszudrücken. Und damit war es mir auch möglich, jene Gedanken auszuschalten, die mir Schmerzen verursachten. Das half mir sehr. Es half auch sehr, sich über Träume auszutauschen.
Im Frühjahr 2016 kamen die Witwen von Marikana nach Wien, um ihre Arbeiten im Rahmen der Ausstellung »Plow Back the Fruits – Gib die Früchte zurück« im ÖGB-Haus Katamaran vorzustellen. Die Wertschätzung, die die Frauen durch die Präsentation ihrer Arbeiten erfuhren, war ein erster Schritt, um die tiefen Wunden langsam verheilen zu lassen.
Es machte mich sehr glücklich, als ich feststellte, dass die Leute unsere Bilder mochten.
Wiewohl die Medien die Kampagne Plow Back the Fruits immer wieder aufgriffen und über deren Aktivitäten berichteten, fühlte sich Maren Grimm keinesfalls als siegreicher David, sondern zusehends ohnmächtig gegenüber dem System.
Das ist eher so, dass man manchmal sich dann schon eher fast zusammenreißen muss, um nicht zu kapitulieren, eben halt genau vor dieser Komplexität oder dieser Übermächtigkeit und der Arroganz dieses Systems, als dass man allzu sehr Gefahr läuft, da die eigene Rolle zu romantisieren.
Der Chemiekonzern BASF ist in der Tat ein mächtiger Goliath in einem System, das viele auf der Strecke lässt, wie Jakob Krameritsch kritisch anmerkt.
Das ist ein Skandal, dass die Arbeiter, die das eines der wertvollsten Metalle aus dem Boden holen, dass die seit Jahrzehnten unter menschenunwürdigen, miserablen Bedingungen leben und hausen müssen und unter ganz, ganz gefährlichen Arbeitsbedingungen dieses wertvolle Metall aus dem Boden holen. Und da ist auf der anderen Seite ein Unternehmen, das aus diesen Bedingungen tagtäglich um 2 Millionen einkauft und diese Firma noch von sich behauptet, dass es zu ihrem Kerngeschäft gehört, zu ihrem Kerngeschäft nicht nur ökonomisch erfolgreich zu sein, sondern auch sozial verantwortlich.
Wie also steht es um die Lieferkettenverantwortung der BASF? Am 16. Juni 2011 verabschiedete der UN-Menschenrechtsrat in seiner Resolution 17.4 die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Demnach müssen Unternehmen verhindern, durch eigene Tätigkeiten Menschenrechtsverletzungen zu verursachen oder zu ihnen beizutragen. Fast ein Drittel aller Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen in der Wirtschaft betreffen den Bergbausektor. Die Vereinten Nationen schätzen, dass mehr als 40% aller weltweiten Konflikte in den letzten 60 Jahren mit dem Abbau und Handel von Rohstoffen in Verbindung stehen. Wiewohl sich das Europäische Parlament mehrfach für verbindliche Sorgfaltspflichten entlang der gesamten Wertschöpfungskette aussprach, blockiert die deutsche Industrie die Einführung von verbindlichen nationalen und europäischen Regelungen. Und das mit gutem Grund, da sie sich dadurch, zumindest aus juristischer Sicht, ihrer Verantwortung entziehen können. Die Forderungen der Aktivisten, die die Arbeits- und Lebensbedingungen der Minenarbeiter anprangern, sind durchaus nachvollziehbar. Die Minenarbeiter sollten zumindest Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und regelmäßig medizinisch untersucht werden, um Krankheiten vorzubeugen. In südafrikanischen Minen bis dato keine Selbstverständlichkeit. Während es in den USA, Frankreich und sogar in China bereits gesetzliche Richtlinien zur Offenlegung von Finanztransaktionen im Rohstoffhandel gibt, herrscht in der EU das Prinzip der freiwilligen Verpflichtung zur Überwachung der Wertschöpfungskette. Eine solche würde unter anderem die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Minenarbeitern für die Konsumenten transparent machen. Für Unternehmen wie BASF ist diese unverbindliche Gesetzeslage quasi ein Freibrief, ihre Lieferkettenverantwortung zu vernachlässigen. Trotz massiver Vorwürfe pflege die BASF jedoch ihr Image als sozial verantwortungsvoller Konzern, kritisiert Jakob Krammeritsch.
Dieses Bekenntnis, dafür zu stehen, verbessert das Image. Und das wiederum führt dazu, dass seine Produkte teurer werden dürfen. Das heißt, BASF verdient daran, macht Profite damit, zu sagen, dass es sozial verantwortlich agiert.
Die Aktionärsversammlung der BASF 2017 geht aus der Sicht der Delegation aus Südafrika so zu Ende wie die Versammlung im letzten Jahr. Die Forderungen der Arbeitervertreter nach Kompensationszahlungen und einem Engagement der BASF für bessere Lebensbedingungen der Minenarbeiter blieben ungehört. Bei einer der vorangegangenen Aktionärsversammlungen brachten Mitglieder der kritischen Aktionäre den Vorschlag ein, BASF solle den Aktionären anbieten, einen Cent der in diesem Jahr auszuschüttenden Dividendensumme für einen Sozialfonds einzubehalten. Der Vorschlag hätte damals eine Kürzung der Dividende von 3 Euro auf 2,99 Euro pro Aktie bedeutet. Der Vorschlag wurde vom Vorstand des Konzerns jedoch abgelehnt. Der Profit überwiegt schlichtweg alle anderen Interessen, zeigt sich der südafrikanische Bischof Joe Seoka enttäuscht.
During the apartheid, we all knew who the enemy was.
Während der Apartheid wussten wir alle, wer der Feind war, sodass wir das System mit dem Ziel bekämpfen konnten, es zu zerstören und durch ein demokratisches System zu ersetzen. Firmen wie die BASF operieren noch immer mit kolonialer Mentalität und behandeln Menschen wie Marionetten. Sie haben unsere Fragen nicht beantwortet. Sie haben nichts von dem getan, worum wir sie gebeten haben. Wir bitten um Entschädigungszahlungen. Wir bitten um ein Mahnmal, das an die Toten erinnert. Wir bitten um eine Verbesserung der Lebensbedingungen und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Minen bei Lonmin. Es offenbart einfach, dass sie keinen Deut auf Menschenwürde geben. Das Einzige, was sie interessiert, ist Profit.
All they want is profit.
Nach der Versammlung verlassen die Aktionäre zufrieden das Congress Center Rosengarten. Angesprochen auf die Lieferkettenverantwortung der BASF, zeigt einer von ihnen wenig Verständnis für das Anliegen der Delegation aus Südafrika.
Ja, ich habe das schon vorher gewusst und ja, das ist für mich nicht so interessant, das ist mehr politisch. Das hat hier eigentlich nichts zu suchen. Die Produkte von der BASF sind in Ordnung. Also ich sehe da wirklich keinen Hintergrund, also sehe ich keinen Zusammenhang, weil die Polizei von Südafrika hat nichts mit der BASF zu tun. Wie gesagt, ich kann da wirklich keinen Zusammenhang sehen.
Michael Reckert arbeitet als Experte im Verein für eine ökologisch-solidarische Energie- und Weltwirtschaft und hat das Lobbying der deutschen Industrie kennengelernt. An den Produkten von BASF findet er indes nicht alles in Ordnung.
Der Satz, unsere Produkte sind in Ordnung, ist blanker Hohn. Es sind zum Teil die Rohstoffpreise, die zumindest unter Verdacht stehen, manipuliert worden zu sein. Dann die Rohstoffe und die Gewinnung dieser Rohstoffe selbst sind nur möglich, weil die Löhne zu niedrig sind, die bezahlt werden. Und die Löhne vor Ort in Marikana zum Beispiel nicht ausreichen, um dort einen Mindestlebensstandard zu erhalten. Und dann gibt es noch diese massiven Menschenrechtsverletzungen. Ich will nicht sagen, da klebt Blut dran, weil das halt so häufig genutztes Wortspiel ist, dass es einfach ja kaum auszuhalten ist. Aber die Ungerechtigkeit, die mit dem Rohstoffabbau einhergeht, ist auch nicht auszuhalten.
Für Maren Grimm, Jakob Kramaric und die Kampagne Plow Back the Fruits wird der Kampf gegen BASF weitergehen. Sie werden auch im Jahr 2018 nach Mannheim zur Aktionärsversammlung fahren und die BASF an ihre Verantwortung erinnern. Die Medien werden ihrerseits das Engagement der Betreiber der Kampagne dankbar aufnehmen, um die Geschichte von David gegen Goliath noch einmal erzählen zu können. Für Maren Grimm sind wir indes alle Teil des Systems Goliath.
Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, wir selber gehören zu Goliath genauso mit dazu, weil es gibt ein ganz massives und kontinuierliches Interesse Europas oder des Westens eben halt an Rohstoffen. Das ist in diesem Fall ist das eine britische Minenfirma, die eben halt an einen deutschen großen Chemiekonzern verkauft, der weltweit operiert. Beide operieren sie weltweit, um wiederum unter anderem für die Automobilindustrie, die auch weltweit operiert, Katalysatoren herzustellen, die dann in den Autos drin sind, mit denen ich auch durch die Gegend fahre. Also wenn man so will, gehören wir genauso zu diesem System Goliath auch mit dazu.
Sich selbst in diesem System zu hinterfragen, ist nach Meinung von Maren Grimm schlussendlich mehr angebracht, als der Romantik des ewigen Kampfes von David gegen Goliath anheimzufallen.
Ich bin weit davon entfernt, das in irgendeiner Weise zu romantisieren. Und ein bisschen sehe ich die Gefahr bei dieser David-gegen-Goliath-Geschichte. Also die kleinen Schwachen, die es dann halt doch schaffen, irgendwie diesem großen bösen System irgendwie mal in die Kniescheibe zu treten oder so. Das ist auch eine Geschichte, die gehört irgendwie so zu unseren Erzählkonventionen so derartig mit dazu, dass sie mir tatsächlich eher so zum Hals raushängt. Ich bin immer eher misstrauisch dann, wenn ich das Gefühl habe, so, wir sind jetzt hier auf dem richtigen Weg, wir sind an der richtigen Sache dran und dann halt auch vielleicht so eine moralische Überlegenheit bei mir selber so einstellt. Das ist dann immer genau ein Punkt, wo ich misstrauisch werde und also mir selbst gegenüber und die Dinge nochmal wieder versuchen muss, dann ins Verhältnis zueinander zu setzen.